Diese Folge wird präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Jan Mitschajka, Partner bei HV Capital, und heute sprechen wir über Adam Neumann. Dem Gründer von WeWork wurde eine Finanzierung über 350 Millionen Dollar für sein Wohnimmobilienunternehmen Flow zugesagt. Für die investierende Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz handelt es sich um den größten Scheck, den sie je für eine einzige Finanzierungsrunde ausgestellt haben. Flow soll die Wohnungskrise in den USA lösen, indem es unter anderem gemeinschaftsorientierte Dienstleistungen in Wohnimmobilien anbietet. Außerdem haben wir vier weitere Themen heute für euch. Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital will auch ohne Finanzierung weiter expandieren. Hope24 vermeldet in seiner Umsatzprognose weniger Kunden und hohe Verluste. Der Lieferdienst Delivery Hero hält an seinen Gewinnaussichten fest und die Aktie legt deutlich zu, und das Uhren-Startup Crownext entlässt ein Viertel seiner MitarbeiterInnen. Also viel zu bereden heute. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
Werbung. Startups aufgepasst. Die Deutsche Bahn sucht eure innovative Lösung für den Regional- und Fernverkehr von morgen. Gesucht werden spannende Ansätze in den Bereichen automatisiertes Testing, Auswertung von Hate Speech, neue Kundenservices, Reisendeninformation, Datenauswertung, Fahrradanwendungen und Schienenersatzverkehr. 25.000 Euro Finanzierung, exklusiver Zugang zu Datenexperten und Märkten sowie die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB klingen vielversprechend? Dann jetzt bei der DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Sehr schön. Ja, ich freue mich. Jan Mitschajka ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
Jan, vielen Dank für die Einladung wieder.
Cool, dass wir sprechen. Freut mich wirklich. Und ja, ich habe gerade bei Crunchbase geguckt. Die letzte Runde, die ihr announced habt, war von Elfin. Und die hatte ich ja auch neulich zu Gast. Das war ein cooles Gespräch mit dem Mario Geis.
Ja, das freut mich sehr. Das ist eine Firma, mit der ich auch eng zusammenarbeite. Und es freut mich total, dass die jetzt nach eben einigen echt schweren Jahren, ich meine, kann man sich vorstellen, im Local-Gastro-Bereich, dass das keine einfache Zeit war, scheint das, ja, kommt es jetzt wieder ganz gut zusammen. Also ja, ist ziemlich cool.
Also hat sich sehr, sehr gut angehört. Ich kann das Modell offen gestanden nicht beurteilen. Das ist zu weit weg von dem, wo ich mich irgendwie auskenne. Aber er hat das gut rübergebracht, muss ich sagen. Und ja, also drückt dir in die Daumen. Ich finde das ja immer, also ich bewundere ja Gründer immer, die durchhalten. Das muss man schon sagen. Das ist echt eine wahrscheinlich so die wichtigste Tugend, ne?
Ja, total. Ich habe da, also da gibt's ja immer wieder die Stories, auch zum Beispiel der Ali von Inkit, der ja sagte zu mir mal, ich weiß nicht, ob du, den hast du, glaube ich, auch mal im Gespräch.
Ali im Podcast, ein super Gespräch ist das, ja.
Gewesen, ja, und ja, der sagte, ja geil, kriegen die Hörer jetzt lauter Tipps für andere Folgen. Ja, genau. Nee, aber der ja auch sagte, er hat zweimal zu früh aufgegeben, schlicht und ergreifend. Und er hat sich geschworen, dass er bei Inkit nicht aufgibt. Und das hat ihn dann, ich glaube, also er hat jahrelang mit sehr, also unter wirklich schwierigen Umständen, das die Firma nach vorne getrieben. Ja, und dann irgendwann wurde es zumindest, so wie es aussieht, belohnt.
Ja, und sagt jetzt, das war das zumindest auch, glaube ich, die Headline von unserem Podcast dann, er baut jetzt das nächste Disney. Also das war wirklich so, er denkt jetzt auch nicht mehr klein, das fand ich cool. Hat einen geilen Beirat sich zusammengestellt, muss ich sagen. Also das klang total alles so richtig nach wirklich Durchmarsch jetzt, ne?
Ja. Genau, ja, aber lange, lange, schwere Zeit.
Und bleiben wir vielleicht direkt bei dem Blick auf die Gründer. Wir haben ja jetzt heute gesagt, wir haben nur eine Finanzierungsrunde, die wir mal streifen, weil also in der Mangelung so ein bisschen Sommerloch. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir gleich besprechen. Aber ich glaube, die Finanzierungsnews des Tages war ein alter Bekannter, ne?
Ja, genau. Adam Neumann oder Neumann. Der hat mal einen Wettbewerber für Regos gegründet.
Süß.
Und die WeWork, darum geht's natürlich. Mhm. Und der hat jetzt mit A16Z eine 350 Millionen Dollar Seed Runde abgeschlossen oder heute veröffentlicht.
Ja, und ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Also ich habe mir neulich, das ist wirklich auch noch ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, WeCrash, das ist, glaube ich, 5 oder 6 Teiler, war, glaube ich, Netflix, wo man den sehen kann, über den Rise and Fall of WeWork. Eine super, also super Erzählung, muss ich sagen. Und wer das gesehen hat, ich nehme an, der ist natürlich ein bisschen überzeichnet dann, der Adam Newman, aber das ist schon echt ein spannender Charakter, muss ich sagen.
Ja, total. Also in dem Film, ich glaube, Jared Leto war das, genau, oder? Der spielt. Ja. Auch einfach ein großartiger Schauspieler.
Wahnsinn, ne?
Also muss man wirklich mal gesehen haben, wenn man sich für Startups interessiert.
Finde ich auch.
Und was ich halt interessant finde, dieses Flow, also nicht zu verwechseln, er hat ja einerseits Flow Carbon gegründet, was ja die irgendwie Carbon Credits auf die Blockchain machen. Keine Ahnung, gleicher, ähnlicher Name, ganz anderes Thema. Und die Idee hinter WeWork war ja immer stark, dass es halt mehr ist als ein Office, dass es eben eine Community ist und ein Coworking Space und eine Gemeinschaft. Also man könnte fast sagen, dass, ich weiß nicht, was der Vergleich ist, ein Soho-Haus mit Schreibtischen und so. Und das neue Flow, man weiß es noch nicht so genau, aber es hört sich, finde ich, relativ ähnlich irgendwie an.
Also ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich bin total bei dir und ich habe mich über die Rundengröße jetzt gewundert, ja. Also und auch, also Andreessen Horowitz, Pip Klöckner hat neulich im Podcast gesagt, er könnte sich vorstellen, wir sehen da gerade so ein bisschen einen Peak von Andreessen Horowitz, weil die also möglicherweise dabei sind, ihre wirklich gut gepflegte Marke auch ein bisschen zu demontieren. Also ich das jetzt, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob es stimmt, ne, weil sie halt so viel Kryptowetten machen, aber jetzt kommt hier so eine Wette rein, die unterstreicht das so ein bisschen, habe ich den Eindruck, ne?
Also es ist sicher. Also es ist schon eine wahnsinnig, nennen wir es mal, mutige Wette. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Diskussionen intern passiert sind. Was man aber halt auch andersrum nicht vergessen darf. Also WeWork, und das sieht man ja auch in der Serie, die du ansprichst. Ich meine, die machen, keine Ahnung, ich habe es letztens gesehen, so zwischen 2 und 3 Milliarden Euro Umsatz. Und waren eine der mit Abstand am schnellsten wachsende Startups, die es jemals gab, und dann eben diese Riesenfinanzierungsrunden mit Softbank und so. Also es sind schon ganz schön große Fußstapfen.
Man darf sich halt eben nicht von den großen Finanzierungsrunden, glaube ich, oder von den Bewertungen blenden lassen. Ne? Man muss immer, glaube ich, mal ein bisschen tiefer reingehen und dann wirklich auch gucken, was ist denn substanziell da, weil jetzt nur weil ein Unternehmen, ich glaube, die waren ja 40 Milliarden ursprünglich, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf.
Genau, ne? Und jetzt sowas, sind sie 4 Milliarden wert. Oder
ja,
sowas,
genau. Ja. Aber ja, jetzt sind sie vielleicht 4 Milliarden wert, aber wie du gerade sagst, sie sind halt irgendwie trotzdem vielleicht ein gesundes Unternehmen. Man lässt sich dann nur, weil sie halt eben so wie ein Klarna auch, weil sie halt so abgestürzt sind, heißt ja nicht gleich, dass das Unternehmen gar nicht funktioniert, ne?
Nee, genau. Und ich finde auch die, der Umsatz hat natürlich eine andere Qualität als jetzt Softwareumsatz. Also dadurch, dass es letztendlich Mieteinnahmen sind, zu einem sehr großen Teil. Und ich glaube, diese Idee war ja immer, dass man Premium dafür zahlt. Ich glaube, das ist nie so richtig eingetreten. Aber es ist natürlich ein beeindruckender Unternehmer. Und ich meine, wir haben bei HV, investieren wir ja immer traditionell gerne in Serial Entrepreneurs, weil das Gefühl einfach ist, dass die Beschleunigung einfach oft eine ganz andere ist, wenn das jemand zum zweiten, dritten Mal macht.
Ja, wobei, kannst du mir das nochmal genauer erklären, was macht denn dann einen guten Serial Entrepreneur aus? Weil jetzt bei Adam Newman hätte ich gesagt, der ist so hart gefallen, dass der eigentlich nie wieder auch nur $1 geliehen bekommt. ja, und also ne, ist es automatisch so, nur weil ich mal gegründet habe, bin ich danach sofort wieder dazu befähigt, nochmal Geld aufzunehmen? Oder wie läuft sowas?
Es ist sicher kein Automatismus und es kommt ja auch immer sehr viel, hängt ja davon ab, wie das vorherige Unternehmen entweder erfolgreich wurde oder gescheitert ist. Aber wir haben natürlich bei uns im Portfolio vielleicht einen Simon Beckerman, weißt du, von der Depop da für über 1 Milliarde am Ende gebaut und verkauft hat. Und mit dem HV dann einfach über viele, viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet hat. Das sind dann natürlich auch Leute, die man sehr gut kennt mit allen Stärken und Schwächen. Und gerade im Seed-Bereich investieren ja alle VCs und wir genauso primär ins Team. Und dann ist, ich will jetzt nicht sagen, the devil you know, das Sprichwort im Kontext auf Simon, aber es ist... man hat dann natürlich da den schon ein Stück weit Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, dass eben viele gute Unternehmer, also hier Eric zum Beispiel von Dance ist vielleicht ein anderes Beispiel, dass man dann da einfach es geht manches schneller, sagen wir es mal so.
Na, beim Nikita seid ihr auch investiert, ne?
Mit Auge, genau, Nikita ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, aber vielleicht dann trotzdem mal, du musst jetzt nicht sagen, an wen du dabei denkst, aber wen würdest, also an welche, in welche Eigen, oder was muss denn passiert sein vorher, damit man nicht mehr investiert?
Also wir hatten lustigerweise die Diskussion bei einem Serial Entrepreneur vor kurzem. Und da hat sich viel um die Stärken und Schwächen gedreht letztendlich. Und das klingt jetzt so ein bisschen, vielleicht weniger spannend als erwartet. Aber dass man dann ziemlich genau wusste bei der Person, was kann diese Person sehr gut und was nicht. Und dann eben durchaus überlegt, passt das zu der Rolle, zu dem, was die Person vorhat, etc.
Also quasi, weil man ihn so gut kennt, kann man dann auch noch genauer matchen und untersuchen, ob das quasi zu dem Business auch passt, was jemand aufbauen möchte.
Genau, genau. Und manchmal sind das dann ja, sagen wir mal, komplett neue Bereiche, was dann ja auch cool ist, aber wo man dann sich schon fragt, so, was befähigt denn diese Person wirklich jetzt dieses neue Business zu bauen? Also ich würde sagen, es muss gar nicht eine erfolgreiche Firma gewesen sein, aber ich glaube, wenn man eine Firma halbwegs gut geführt hat, ist es per se ein Pluspunkt, kann aber wie gesagt auch manchmal negativ sein, weil man halt die Person dann doch ziemlich gut kennt.
Na, ich dachte vor allem, dass so Themen wie, was weiß ich, Kommunikation, dass man irgendwie sauber reportet, dass man irgendwie seine Meilensteine erreicht, under promise, over deliver, weißt du, dass solche Sachen dann eigentlich irgendwie wichtig, oder dass man auch in der Lage ist, schon gezeigt hat, dass man gute Leute anziehen kann in sein Team und so, weißt
ja.
du, dass das eher so die Eigenschaften sind, auf die man achtet.
Ich glaube, das sind aber auch Sachen, die Serial Entrepreneurs teilweise dann doch auch, sagen wir mal, verdeutlichen. Oder dass das einfach Stärken sind, die haben, weißt du, also ich meine, jetzt einfach bei dir ganz konkret als Beispiel, wahrscheinlich, wenn man sagen würde, hey, der, was auch immer, Lukas Gadowski gründet was Neues, ist dann wahrscheinlich schneller bei dir im Podcast als random Person XY, der vielleicht genauso gut ist.
Ja, total interessant, ja. Aber dann, also weil ich hatte immer so das Gefühl, man sieht sehr, sehr viele Gründer, die dann in ganz, also beim zweiten Anlauf tatsächlich in artfremde Bereiche reingehen, also die jetzt gar nicht genau das Gleiche machen. Deiner Logik folgend wäre aber jetzt natürlich das Investment in Adam Newman total logisch eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, der Punkt, und ich will mich auch da gar nicht zum Moralapostel aufschwingen oder so, das steht mir auch nicht zu, aber zumindest das, was man gehört hat, und so diese Umstände seines Ausscheidens etc. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass da das Softbank und Co. da auch kein Kind von Traurigkeit sind in der Selbstoptimierung. Wobei so gut, wenn, dann kriegen sie es im Moment halt nicht so super hin. Sorry. aber die, weißt du, so diese Sachen, gab es ja diese Stories, dass er die Markenrechte behalten hat, die sie ihm dann abkaufen mussten, nochmal für sehr viel Geld, dass ihm teilweise die Immobilien gehört haben, die dann quasi vermietet wurden und so weiter und so fort. Das hörte sich schon teilweise nach einem ethischen Stretch irgendwie an. Und ja, ich meine, du hast ja den Pip Klöckner da auch zitiert zu dem Thema, ne?
Total, ja. Und also vielleicht auch noch kurz zur Erklärung, warum wir gerade jetzt irgendwie gelacht haben, weil Softbank hat also einen, ich glaube, Rekordverlust gerade abgeliefert. Über 20 Milliarden, die sie da irgendwie announced haben. Also denen geht es gerade wirklich, also da gehen zumindest Teile der Strategie gehen nicht so auf wie gewünscht, glaube ich, ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Du, dann lass uns mal, wie gesagt, du hast ja so ein paar Artikel noch mitgebracht, die wir vielleicht so im Schnelldurchlauf nochmal durchgehen können, ne? Weil also es bewegt sich ja ziemlich viel am Markt und vielleicht können wir das so ein bisschen einordnen noch, ne?
Ja, klar.
Erstes Unternehmen ist eins, da kann ich jetzt, also da werde ich dir jetzt nicht in die Parade fahren, das ist ein Unternehmen, da seid ihr sogar beteiligt, glaube ich, ne?
Mit Scalable Capital.
Ja, genau. Ne?
Genau. Da sind wir beteiligt, das ist richtig.
Und haben die Korken geknallt? Das ist schon ein guter Meilenstein.
Ja,
ne?
Also was schon interessant ist, was ich so nicht gedacht hätte, also Scalable Capital kommt ja ursprünglich aus der Vermögensverwaltung, sag ich mal. Also so der klassische Sparplan, mit dem ich dann mein Robo-Advisor-Portfolio letztendlich fülle. Und mit dem sind sie gestartet, haben dann aber auch und dafür dann eben auch bei BlackRock und bei Tencent irgendwie Geld eingesammelt, ist dann sozusagen dieses ganze Thema Brokerage da dazu zu bauen. Und mittlerweile verwalten die eben mehr als 10 Milliarden Assets under Management, was halt spannend ist, dass im letzten Jahr einfach 5 Milliarden dazugekommen sind.
Genau, das war jetzt gerade die News, ne? Die 10 Milliarden Marke geknackt. Ne?
Genau, das heißt, also sie sind 2016 gestartet, das heißt, in den ersten 5 Jahren haben sie quasi 5 Milliarden eingesammelt und dann im letzten Jahr nochmal 5. Genau, und ist damit und sind damit irgendwie, ich glaube, knapp 600.000 Kunden, auf alle Fälle einer der größten in Europa.
Und da hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass das zum Beispiel eine super Charakteristik für einen Seriengründer sein könnte, dass er einen Pivot schon mal hingelegt hat, oder? Dass er in der Lage ist, ein Ruder rumzureißen.
Ja, du. Sehr guter Punkt.
Ja, weil das zeigt ja zumindest so eine gewisse Fähigkeit, dann eben so eine stürmische See, man sagt ja immer, ne, auf dem ruhigen Wasser kann jeder Boot fahren. Finde ich hier wirklich bemerkenswert. Ich komme mit dem Namen nie so ganz klar. Ich finde, der ist so ein bisschen für Deutschland so ein bisschen verkopft, ja. So ein bisschen ein kleiner Zungenbrecher fast, aber ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so einen Hockeystick hinlegen.
Ja, das mit dem Namen, also muss ich mich bei Erik entschuldigen, aber ich habe letztens meiner Schwiegermutter ein Scalable Capital Konto aufgesetzt, tatsächlich. Und für eine deutschsprachige, sagen wir mal, Rentnerin ist Scalable Capital auch nicht das Einfachste, ist mir aufgefallen.
Genau, nee, aber ansonsten wirklich auch sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Dann lassen wir weitergehen. Home24 hat Zahlen announced. Das klang jetzt nicht so richtig gut, ne?
Nee, ich meine, man muss sagen, Home24 hat natürlich in der Corona-Zeit einfach massiv profitiert. Hatte einen ganz starken Rückenwind, weil einfach die Menschen Cocooning betrieben haben. Die haben sich eingenistet und einfach auch viel in die eigene Wohnung investiert. Und dadurch hatte Home24 eben sehr starke Zahlen und auch eine sehr, sehr starke Aktienkursentwicklung. Hat aber natürlich dann in der aktuellen Phase auch mit der starken Konsumzurückhaltung der Bevölkerung, die ja, sagen wir mal, wenn sich die Gasrechnung verdoppelt, ist vielleicht, gibt's andere Prioritäten. Hat da sicher mit zu kämpfen.
Also die Aktie war im Höchstkurs, war die bei 30, jetzt ist sie bei 3,64. Ne? Das ist natürlich irgendwie brutal. Und ich frage mich jetzt immer, vielleicht mal losgelöst von Home24, also das eine ist ja die Stimmung im Team. Das ist ja, glaube ich, total schwierig, wenn so ein Unternehmen, ich glaube, kurz vor Unicorn oder Unicorn war und jetzt auf 110 Millionen runtergegangen ist, weil du hast ja dann oftmals eben auch Incentives im Team, ne, die dann also wahrscheinlich mit Optionen oder sowas irgendwelchen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen laufen. Das kann doch richtig auf die Laune schlagen, oder?
Ja, bestimmt. Also ich habe da kenne da keine Details. Also
nee, ich meine jetzt mal losgelöst. Das ist ja jetzt stellvertretend vielleicht auch für andere Startups, die schon an der, also ich weiß gar nicht, ob man Home24 noch ein Startup nennen kann, ne? Aber es gab da eben zwei Punkte. Einmal ist der Aktienkurs generell so runter und dann ist relativ schnell nach dem Börsengang auch in den Keller gegangen. Und da hast du ja sehr oft noch diese Haltefristen für Mitarbeiter. Das ist ja dann auch frustrierend, wenn du jeden Tag so siehst, wie so deine, weiß nicht, hoffnungsvoll 100.000 Euro plötzlich nur noch 70.000, dann plötzlich nur noch 50.000 wert sind und so weiter, ne?
Ja, und das ist sogar auch eine häufige Diskussion, die wir mit den Gründern haben, was die ESOP-Programme angeht. Es gibt da ja auch zwei Wege. Es gibt ja die Philosophie, dass man quasi die Strike Prices, also das, was der Mitarbeiter erstmal erarbeiten muss, dass man das auf einem Euro lässt. Und dadurch sind die Aktien immer im Geld. Das heißt, sie haben immer einen Wert und dann muss man halt diskutieren, wie hoch der ist, aber ein Wert ist da. Und dann gibt's natürlich Startups, wo ich die Logik auch nachvollziehen kann, die sagen, hey, wenn der Jan Thomas heute dazukommt, dann soll der nur an der zukünftigen Wertentwicklung partizipieren. Was aber dann dazu führt, dass man oft Aktienoptionen hat, wo dann die Mitarbeiter zu Recht sicher fragen, haben die denn diesen Wert überhaupt noch?
Und würdest du sagen, gute Mitarbeiter, also so richtig gute Mitarbeiter, müssten das doch auch durchschauen. Die müssten doch schon quasi wahrscheinlich beide beide Szenarien mal im Kopf durchkalkuliert haben und dann ist man doch wahrscheinlich mit dem zweiten Szenario gar nicht so attraktiv als Arbeitgeber, oder?
Total, total. Und das ist ein ziemliches Problem. Und dann kann man natürlich sagen, ich meine, da gibt es dann Mechanismen gegen oder für, dass man dann halt sagt, okay, man repriced die Aktienoption, das hat gewisse Vor- und Nachteile oder ja, wie auch immer, man gibt neue Aktienoptionen raus. Aber es ist einfach in einer Situation, wo es vielleicht eh nicht gerade super läuft, ist das aus meiner Sicht für die Gründer halt nochmal einfach eine zusätzliche Baustelle, die gelöst werden muss. Hm.
Und es ist ja immer ein bisschen die Frage auch, wann geht man an die Börse, ne? Und vielleicht gehen wir mal zum nächsten, ich will jetzt nicht sagen Sorgenkind, das klingt jetzt immer so von außen betrachtet, kann man sowieso nicht richtig beurteilen, aber Cronext wollte ja eigentlich auch an die Börse gehen, es hat nicht geklappt und jetzt haben sie gerade announced, dass sie ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen haben, ne?
Ja, da will ich aber nicht herzlos klingen.
Das klingst du eh nie, ne? Also von daher. Ja.
Genau, kommt der Kapitalist durch. Es tut aber vielen Startups oft sehr gut, sich auch von Leuten zu trennen. Und was wir sehr oft sehen in den Startups, ist, dass einfach in Phasen, wo es gut läuft, wo die Zahlen hochgehen etc., vielleicht nicht immer so das Performance-Management betrieben, was sagen wir mal gut fürs Unternehmen wäre, was dann aber auch zum Beispiel bei den anderen Leuten für Frustrationen sorgen kann. Also es ist ja gar nicht immer nur so, also es ist vielfältig und insofern glaube ich, jetzt kann man diskutieren, wann und wie macht man das und in welcher Dimension etc. Aber vielen Startups, wir sehen das immer wieder, dass Startups signifikant Mitarbeiter abbauen und eigentlich sagen, das war die komplett richtige Entscheidung.
Ich finde aber, das Wie ist wirklich eine ganz entscheidende Frage. Und ich bin überrascht. Also in den USA werden da zum Teil Töne laut, die das hätte ich nie gedacht, ne? So Mark Zuckerberg, der irgendwie verkündet, dass es realistisch gesehen eine Gruppe an Menschen gibt, die eigentlich nicht in den Unternehmen arbeiten sollten, weil sie da nicht hinpassen, ne? weil sie zu unproduktiv sind. Oder jetzt gerade in den letzten Tagen hat Google announced, dass sie irgendwie, wer nicht effizienter wird, ich glaube, es wurde sogar gesagt, there will be blood in the streets oder sowas. Ja, also das,
okay, krass.
Ja, also wirklich so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich hoffe, es stimmt so, aber das war ganz schön martialisch, was da alles genannt wurde. Und das finde ich, also dieser, jetzt auch mit Blick auf die Mitarbeiter, die dann bleiben, ne? Man möchte ja irgendwie das Gefühl haben, ich bin in einem Unternehmen, wo auch mit Leuten, von denen man sich trennt, irgendwie richtig umgegangen wird. Ne?
Ja, total, total. Also ich glaube, die da hatten wir im Portfolio natürlich, also jetzt gab es ja verschiedene Startups, die irgendwie diese Schritte machen mussten. Und das A und O aus meiner Perspektive ist, dass man dann ja die Mitarbeiter, die bleiben, motiviert, dass sie sagen, das war jetzt schmerzhaft, aber es war gut und richtig und ich glaube an die neue Vision und so weiter. Und da kann man an diesem Tag oder ja meistens ist das ja ein Tag, kann man schon wahnsinnig viel kaputt machen.
Total. Und trotzdem mal vielleicht jetzt bei Home24 und auch Cronext, wann ist denn aus deiner Sicht der richtige Moment für die Börse? Weil bei Cronext hat es jetzt nicht funktioniert, die haben ja irgendwann diese ganzen Gespräche wieder eingestellt, die Börsenvorbereitung, aber hatten es versucht und in beiden Fällen hat man so das Gefühl, die gehörten noch nicht an die Börse. Ich will jetzt Home24 vorher nicht zu nahe treten, aber ich weiß, du kennst sie ja, glaube ich, auch wahrscheinlich relativ gut, ne? Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, abstrakt gesprochen?
Ja, du, ist ein sehr guter Punkt. Also da wäre wahrscheinlich mein Kollege Alex Joel Carbonell der bessere Ansprechpartner, aber weil der einfach aus der Bank, aus der Investment kommt, Seite kommt, aber mein Gefühl ist immer, unter mehreren hundert Millionen Marktkapitalisierung macht's eigentlich wenig Sinn. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist, ob es 400, 500, wo auch immer ist. Aber mein Gefühl ist, in diesen Dimensionen ist dann auch genug Liquidität im Handel und so weiter. Und ich kenne Marc Appelhoff hier von Home24, der CEO, habe sehr, sehr großen Respekt davor, wie er diese Firma führt. Aber ja, es ist sicher nicht die einfachste Aufgabe.
Ja, ich will das jetzt auch nicht despektierlich klingen lassen. Ne? Das ist gar nicht so gemeint. Das ist ist ja auch trotzdem noch ein gesundes Unternehmen. Es ist nur trotzdem, also die Börse ist, finde ich, plötzlich wird ja alles transparent, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Das bringt uns vielleicht zum nächsten Kandidaten, den wir noch besprechen wollten. Delivery Hero hat ja auch Zahlen announced. Und da, also ich finde das so spannend, zumindest das Handelsblatt hat ja immer sehr, so, die haben so eine Kerbe, in die sie immer reinschlagen, das ist der Verlust, ja. Und das, vielleicht mal deine Meinung dazu, ein Unternehmen, das Verlust schreibt, kann an die Börse gehen oder nicht?
Ja, klar.
Ja, klar, ne? Klar. Hätte ich auch gesagt.
Ja, ja, aber ich meine, wer macht denn keine Verluste? Also ich meine, es ist ja, das eine ist ja der Aufbau. Also es muss natürlich, da gibt es ja auch diese, sagen wir mal, wo man das EBITDA im Verhältnis setzt zu den Verlusten, also das Wachstum im Verhältnis zu den Verlusten etc. Das kann man sich natürlich alles anschauen, aber per se will man ja auch in Unternehmen investieren können als Anleger, die jetzt am Anfang Verluste machen. Und ich finde auch immer, ich fände es ja toll, wenn teilweise mehr Unternehmen an der Börse wären. Das widerspricht ein bisschen meiner vorherigen Aussage, aber auch früher etc., weil am Ende, ja, wenn der Anleger dran glaubt, warum nicht, ne?
Es ist, finde ich, ein Thema der Vision irgendwie, ne? Also jetzt bei Home24, ich kenne die Vision nicht, bei Connext auch nicht. Also ich kann jetzt gar nicht beurteilen, ob die jetzt denken, sie können irgendwie ein Weltunternehmen werden. Aber irgendwie, wir haben ja von Amazon schon gelernt, wenn du groß denken kannst, dann verzeihen die Anleger auch über Jahre hinweg Verluste, ne? Deswegen, mich wundert es irgendwie immer so ein bisschen, dass das hier so ausgeblendet wird. Das ist so ein bisschen für mich der deutsche Wirtschaftsjournalismus irgendwie, ne?
Ja, ja, also vielleicht müssen wir mal Larissa zu befragen, was die dazu sagt.
Ja, die machen auch einen guten Job, ne? Also bin ich falsch verstehe, aber vielleicht muss man muss irgendwie einmal, finde ich, einordnen. Es gibt schon Unternehmen, glaube ich, wo das einfach gerechtfertigt ist, dass die über Jahre hinweg vielleicht auch noch Verluste schreiben. Solange es dann hinterher mal irgendwann das Ende des Tunnels auch gibt, ne?
Genau. Ich glaube, ist eine interessante Frage. Ich weiß nicht, wie lange, da bin ich nicht firm, quasi wie viele Jahre es am Ende bei Amazon waren, dass sie Verluste geschrieben haben, aber sicher sehr, sehr viele.
Aber ich glaube, die ersten Gewinne waren erst so vor 3 oder 4 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr ganz genau. Ich wollte damit jetzt aber auch nicht sagen, dass ich Delivery Hero für eine gute Anlage oder eine Aktie halte. Ne?
Weil, also, keine Aktientipps hier.
Nee, genau, das zum einen, aber ich bin auch die ganze Zeit, ne, ihr seid ja bei Joker mit drin, aber ich bin die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, ob man auf Basis von Fahrrad, von Ridern irgendwie überhaupt ein gutes Business aufbauen kann. Da warte ich noch so ein bisschen auf die Beweisführung, ja.
Ja.
Weil wir haben ja jetzt auch Zahlen von
Joker, das klappt.
Ja, aber du hast ja auch die Zahlen von Takeaway gesehen, ne, mit Lieferando und so weiter. Also das klang jetzt alles nicht so richtig. Oder Deliveroo hat, glaube ich, auch, also denen geht es allen nicht richtig gut, ne?
Ja, es sind schon sehr, muss man insgesamt sagen, sehr anspruchsvolle Business Models. Und die natürlich im Vergleich zu einem reinen SaaS-Business oder so, was auch seine Schwierigkeiten hat, definitiv. Aber es sind natürlich sehr, sehr komplexe Businesses einfach.
Ja, wäre mir viel zu kleinteilig, glaube ich. Moving Parts. Ja. Aber Moving Parts, oder würdest du sagen, das ist dann sogar Asset Heavy? Wo beginnt da eigentlich so die Trennlinie? Weil eigentlich ist das ja schon krass, was man sich da an Workforce zumindest aufbauen muss.
Ja, ich finde ich weiß nicht, ob es da eine formale Definition quasi gibt, aber das sind schon Businesses, die sehr weit weg sind vom rein Digitalen aus meiner Perspektive oft. Aber trotzdem ja gut sein können. Also, aber es sind einfach keine reinen SaaS-Businesses.
Also ich habe jetzt parallel nochmal ganz kurz sicherheitshalber geguckt. Also Mashable India hat geschrieben, dass der Google-Chef gesagt hat, there will be blood on the streets. Das habe ich also richtig zitiert. Ich war jetzt nur nicht ganz sicher, sonst hätten wir das vielleicht sogar noch rausschneiden müssen, weil da kann man
wollen es nicht mit Google anlegen. Das ist eine üble Verleumdung.
Aber das ist schon, das finde ich martialisch. Echt, also ich hoffe nicht, dass wir in Deutschland mal so eine Tonalität in der Startup-Szene, das müsste ja eigentlich seit Oliver Samba vorbei sein.
Na gut. Ich frage mich so ein bisschen, warum diese, keine Ahnung, weißt du? Also warum sagt man sowas?
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich weich gekocht bin jetzt von der Hitze hier in München. Aber also es scheint mir ein etwas komischer Ton zu sein.
Also ich meine, sowas hat doch irgendwie, also wenn ich jetzt ein Top-Mitarbeiter wäre von Google und ich war jahrelang stolz, dass ich da arbeite und jetzt kommt so ein Satz vom CEO um die Ecke, da verliere ich doch die Laune. Also das.
Aber bezog der das auf die Mitarbeiter oder auf den Markt?
Ja, ich musste also den Artikel mal in Gänze lesen. Ich habe jetzt nur eine Zusammenfassung gelesen, da wird er nur zitiert in dem Kontext der angekündigten Layoffs, dass sie zu viele Leute haben, die nicht produktiv sind und dass die Leute bitte unternehmerischer werden sollen und mit mehr Fokus und mehr Hunger arbeiten. Es kann schon sein, dass er es auf den Markt bezogen hat, aber nichtsdestotrotz, es ist also irgendwie, ja, ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten. Ich wollte nur eben sicherstellen, dass ich das nicht völlig falsch zitiert habe. Ja.
Ja. Naja. Ja, du.
Also die Zeiten sind bewegend, ne? Aber ja. Wir bleiben, glaube ich, weiter optimistisch. Ne? Das war, glaube ich, auch beim letzten Mal schon unsere Grundeinstellung.
Ja, total. Und ich finde auch immer diese, es gab ja auch diese ganzen VCs, die irgendwie ihre Memos geschrieben haben, weißt du, wie schrecklich alles wird und so weiter. Und ich finde, oft ist es ja einfacher, negativ zu sein, als positiv zu sein. Und jetzt hier lebensphilosophische Weisheit am Abend
noch. Aber das ist total richtig, ja, super. Ja,
ja, und deswegen finde ich immer so dieses totale Schwarzmalen, and there's gonna be blood in the streets und so, ja, maybe. Aber ich finde halt irgendwie, wenn man coole Sachen macht, die Spaß machen und da irgendwie ein cooles Unternehmen aufbaut etc., dann ist das doch super. Und dann, glaube ich, wird man auch zu einem irgendwie guten Abschluss kommen in sehr vielen Fällen.
Total. Ja, ich hatte auch gerade Jeanette von Fürstenberg, die kennst du wahrscheinlich auch, ne, von La Familia bei OMR gehört, bei Philipp Westermeier, und sie war auch so, ne, ich würde doch keine 4 Kinder in die Welt setzen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir mit unserer ganzen Tech-Power und sowas das irgendwie alles noch wuppen, ja. Dass die Zukunft ja, eine positive. Ne? Ja, genau, finde ich irgendwie, das ist so, glaube ich, eine Grundeinstellung, die man hoffentlich in der Startup-Szene auch irgendwie, weiß ich, weit verbreitet. Und wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, Cleantech ist ja wirklich so das neue große Ding, ne? Da ja, kommt, da fair. Fließt so viel Geld rein, glaube ich, ihr sucht auch nach solchen Themen, oder?
Total, total. Und ja, total, finden wir super spannend. Und ich meine, man könnte natürlich auch ganz platt sagen, jetzt, wer soll es richten, wenn nicht wir, ne?
So ist es. So ist es, ja. Und dann, wer es richten möchte, darf sich bei euch melden. So verstehe ich das
immer,
auch, ne?
Also immer, Aufruf, immer. Ne? Also, ja, total. Also wir machen ja, also vielleicht einfach, weil wir das diesmal am Anfang übersprungen hatten, also wir machen ja unser klassisches Kerngeschäft sind ja die Seed-Finanzierungsrunden, machen aber auch immer mehr Growth mit unserem getrennten Team da, also aber gleiches Haus. Und sind deswegen finanzieren gerne. Neue Ideen, die uns hoffentlich ein Stückchen weiterbringen.
Ja, und
suchen positive Gründer.
Das wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Ne? Also ein positiver Impact auf unsere Zukunft, das wünschen wir uns, glaube ich, alle.
Ja.
Jan, du, dann war das ein sehr, sehr spannender Ritt. War, wie gesagt, eigentlich muss man sagen, der Sommer, dem Sommerloch geschuldet, dass wir heute keine großen Runden hatten, außer eben Adam Newman. Aber da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, schaut euch alle mal diese Doku an oder diese Serie. Das war wirklich, die ist super.
Ja, und total.
Ja, ansonsten spannende News, vor allem viel Hintergrundwissen. Ganz, ganz lieben Dank, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Sehr gerne. Cool. Bis bald, Jan.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren Jan Thomas und Jan Mitschajka, Partner bei HV Capital, im Gespräch unter anderem über die bemerkenswerte 350 Millionen Dollar Finanzierung für Adam Newmans Unternehmen Flow. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern, in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code StartupInsider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens Q-O-N-T-O.